Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Originalpodcast mit Newsenker Hajo Wilken.
Hallo und willkommen. Wir sind am Ende einer weitgehend entspannten Woche angekommen. Es war Frühlingsanfang, jetzt sind die Tage wieder länger als die Nächte. In Leipzig ist Buchmesse mit tausenden Veranstaltungen in der ganzen Stadt und die Bayern haben das Gendern verboten. Aus gutem Grund, sagt die CSU, Sprache muss klar und verständlich sein. Eine wichtige Botschaft, gerade wenn sie aus Bayern kommt.
Oh, ich weiß, ich sag so weit. Das weiß ich nicht, viele Leute in den Urlaub zu, da kann man nicht sagen, schau, das ist so schön und alles, wie wohl ein Berg oder was in drei Sessel überall.
Aber kommen wir nach Sachsen. Unsere Polizei hatte im letzten Jahr mehr zu tun. Die Zahl der registrierten Straftaten ist auf gut 261.000 gestiegen. Das waren gut 13.000 Fälle mehr als 2022. Dennoch, so Innenminister Armin Schuster, ist Sachsen nach wie vor ein sicheres Bundesland.
Im 10-Jahres-Vergleich, also einschließlich der Corona-Jahre, ist es das drittbeste Jahr. Die besten Jahre sind die beiden Corona-Jahre, wo wir sehr wenig Kriminalität hatten.
Die neue Kriminalstatistik, die Schuster in dieser Woche vorgestellt hat, zeigt zudem, im Kampf gegen das Verbrechen war die Polizei im letzten Jahr besonders erfolgreich. Sie hat fast 61% aller registrierten Straftaten aufgeklärt. So gut war die Quote seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Autodiebstähle, früher ein ganz großes Problem in Sachsen, ist im letzten Jahr wieder gesunken. Es gab auch weniger Vergewaltigungen, weniger Drogendelikte und weniger Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Wo Licht ist, ist allerdings auch Schatten, zum Beispiel die Gewaltkriminalität, so Schuster.
Also gefährliche und schwere Körperverletzungen, da haben wir leider einen Höchststand in den letzten 10 Jahren. Ist zwar vorhersehbar gewesen, aber trotzdem nicht gut. Dem Thema werden wir uns sehr stark widmen müssen.
Ebenso wie der Kriminalität unter Kindern und Jugendlichen. Denn auch hier machen die Zahlen einen deutlichen Sprung nach oben. Jeder 5. ermittelte Tatverdächtige im letzten Jahr war unter 21 Jahre alt.
Die ersten Analysen sagt man, es ist ein gewisser Nachholeffekt dieses heruntergefahrenen Lebens während der Pandemie. Und es ist die Mobilität wieder gestiegen. Und das gibt natürlich für Täter Gelegenheiten.
Täter im Kinder- und Jugendalter sind häufig noch nicht strafmündig. Deshalb können Polizei und Justiz allein das Problem gar nicht lösen, sagt Schuster. Dazu braucht es auch Schulen, Vereine und Sozialarbeiter. Der Anteil der Deutschen unter den Tatverdächtigen insgesamt liegt bei rund 3/4. Etwa jeder 4. Tatverdächtige ist nicht Deutscher. Aber, so Schuster,
Sie können nicht sagen, Verhältnis Nicht-Deutsche-Deutsche und daraus große Dinge ableiten, weil zu viele nicht-deutsche Tatverdächtige aus dem Ausland kommen, etwas tun und wieder verschwinden. Das sind nicht-deutsche Tatverdächtige, die nicht hier leben.
Unter denen, die hier leben, sind gut 1.400 Intensivtäter. Sie machen nur einen kleinen Teil der Zuwanderer aus, nämlich gerade mal 1%, sind aber für fast die Hälfte aller Straftaten verantwortlich, die von Ausländern begangen werden. Da sieht man schon, wo das Problem liegt, sagt der Innenminister. Wenn man diese Intensivtäter abschiebt, wird das nicht nur die Zahlen in der Polizeistatistik verbessern, sondern auch das gesellschaftliche Klima. Wie vergiftet das derzeit ist, zeigen auch die Zahlen zur Hasskriminalität im Internet und zu den links- und rechtsmotivierten Straftaten. In all diesen Bereichen hatte die Polizei mehr zu tun als im Jahr davor. Zugenommen haben auch Übergriffe auf Amtsträger und Politiker.
Und wir stehen in einem Wahljahr, wo man befürchten muss, dass die Zahlen noch Konjunktur bekommen. Da sind wir schon darauf vorbereitet, also auch da geht die Polizei sehr aktiv auf Kandidaten, auf Abgeordnete, auf Fraktionen zu beim Thema Schutz.
Es gab auch wieder mehr Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte. Ein Trend, der schon seit Jahren anhält und letztes Jahr die Rekordzahl von 2.362 Fällen erreicht hat. Ein ganz spezieller Kriminalfall taucht in der Statistik gar nicht mehr auf. Der liegt nämlich schon eine Weile zurück. Er hat es in dieser Woche aber wieder in die Schlagzeilen geschafft. Der Skandal um das Fahrradgate bei der Leipziger Polizei. Seit Dienstag steht Anke S. vor dem Landgericht. Die 47-Jährige ist eine suspendierte Polizistin, die mindestens 265 sichergestellte Fahrräder aus der Leipziger Asservatenkammer vertickt haben soll. 72 Seiten lang ist die Anklageschrift. Allein die zu verlesen hat am ersten Prozesstag mehr als 4 Stunden gedauert. Im Laufe von 4 Jahren soll Anke S. durch ihre Fahrraddeals mindestens 3.000 Euro kassiert haben. Das Geld, so die Staatsanwaltschaft, war es aber offenbar nicht, was sie angetrieben hatte. Anke S. wollte sich beliebt machen, bei Kollegen und Bekannten, als die Frau, die günstig ein Fahrrad organisieren kann. Mit einem Kinderfahrrad für die eigene Tochter soll 2014 alles angefangen haben. Im Laufe der nächsten 4 Jahre wechselten dann immer mehr Räder aus der Asservatenkammer den Besitzer. Häufig waren es andere Polizisten, die sich bei Anke S. nach einem fahrbaren Untersatz umsahen und beherzt zugriffen, wenn ihnen ein Rad gefiel. So um die 50 Euro sollen dafür in der Regel fällig geworden sein. Manchmal verschenkte sie die Räder auch. Wie gesagt, es ging ihr wohl darum, sich beliebt zu machen. Auch an Freunde und Verwandte soll Anke S. Räder abgegeben haben. Und einmal sogar an einen Fahrradhändler. Die Umstände damals machten es ihr offenbar ziemlich leicht. Die Ermittler berichten von chaotischen Zuständen in der Asservatenkammer. Es gab organisatorische Probleme, Räume und Personal waren knapp. Und viele Räder wurden einfach nicht abgeholt, weil die Vorbesitzer ihren Schaden längst von ihren Versicherungen ersetzt bekommen hatten. So sammelten sich bei der Polizei immer mehr herrenlose Räder an, die Anke S. schließlich zu Geld gemacht haben soll. Also auch, um ganz pragmatisch Platz zu schaffen in der Asservatenkammer. Probleme bekam sie zum ersten Mal, als eine Frau ihr sichergestelltes Fahrrad doch zurückhaben wollte. Das war aber längst nicht mehr da und so beschloss Anke S., einige Räder an einen Händler zu verkaufen, so die Staatsanwaltschaft, um die Frau mit dem verschwundenen Rad auszahlen zu können. Angeklagt ist die Polizistin wegen Diebstahls, Bestechlichkeit und Urkundenfälschung. Der Richter hat aber schon durchblicken lassen, dass statt Diebstahl womöglich auch eine Verurteilung wegen Untreue in Betracht kommen könnte. Denkbar wäre dann eine Haftstrafe auf Bewährung. Untreue deshalb, weil die Fahrräder damals in einer Dienstanweisung der Polizei als herrenlos bezeichnet wurden. Dennoch hätte die angeklagte Polizistin das Geld für den Verkauf natürlich nicht in die eigene Tasche stecken dürfen. Der Prozess geht nächste Woche weiter. Bislang sind noch 10 weitere Verhandlungstage bis in den Juni angesetzt. Mit einem Geständnis am kommenden Dienstag könnte Anke S. das Verfahren aber vermutlich deutlich abkürzen. In den letzten Jahren wurde übrigens auch schon gegen fast 200 Polizisten und andere Beteiligte ermittelt. Fast alle Verfahren wurden eingestellt, zum Teil gegen Zahlung einer Geldauflage. Sachsen ist ein attraktiver Standort für Investoren. Diese Bilanz hat die Wirtschaftsförderung des Freistaates in dieser Woche gezogen. Im letzten Jahr haben sich mit Hilfe der Wirtschaftsförderer 16 Unternehmen neu in Sachsen angesiedelt oder ihre Standorte ausgebaut. Damit verbunden sind Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro.
Die objektive Lage ist besser als die gefühlte Stimmung.
Freut sich Wirtschaftsminister Martin Dulich. Die Beschäftigung ist auf einem Rekordniveau. Heute gibt es 300.000 Arbeitsplätze mehr in Sachsen als vor 15 Jahren.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten uns als Industrieland etabliert und haben ja bisher auch viele Veränderungen positiv gestalten können. In den nächsten Jahren werden wir zusätzliche Investitionen durch Unternehmen, durch Bund und Land haben in Höhe von 30 Milliarden Euro.
30 Milliarden Euro also, die über das normale Maß hinaus in die Wirtschaft und die dazugehörige Infrastruktur investiert werden. Unternehmen wollen in den Freistaat, sagt Thomas Horn, der Chef der Wirtschaftsförderung, weil der Mix in Sachsen stimmt.
Wir sind ein Hightech-Standort, der eine Vielfalt von Industrien hat, vom Fahrzeugbau über die Mikroelektronik, den Maschinenbau, die Robotik, die Software, die Biotechnologie, Medizintechnik. Und dieser Mix macht es so spannend hier am Standort Sachsen für Unternehmen, sich hier zu engagieren. Und dazu kommt diese fantastische Wissenschaftslandschaft mit den Universitäten, mit den Forschungsinstituten. Und das ist hochattraktiv.
Durch die 16 Ansiedlungen und Erweiterungen des letzten Jahres sollen insgesamt fast 2700 neue Arbeitsplätze entstehen. Und zwar nahezu landesweit. In 7 von 10 sächsischen Landkreisen.
Beispielhaft im Erzgebirgskreis in Jahnsdorf, wo sich ein Unternehmen aus Baden-Württemberg neu ansiedeln wird, wo 150 Arbeitsplätze entstehen werden. Ein Maschinenbauer, der speziell für die Pharma- und Medizintechnikbranche tätig ist.
An der Spitze der Entwicklung stehen Leuchtturmprojekte wie die künftige Chipfabrik von TSMC in Dresden. 10 Milliarden Euro investiert der Konzern aus Taiwan gemeinsam mit Partnern in Dresden. Das ist die größte Einzelinvestition, die es jemals gegeben hat in Sachsen. Nun kommt es darauf an, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen von solchen Großansiedlungen profitieren, sagt Wirtschaftsminister Dulich. Und Wirtschaftsförderer Horn ist optimistisch, dass zusammen mit TSMC auch noch weitere Unternehmen aus Taiwan nach Dresden kommen. Vor ein paar Wochen hat Sachsen sich als Wirtschaftsstandort in Taipeh präsentiert. Das Interesse war so groß, dass man nicht genug Platz für alle Zuschauer hatte. Durch TSMC jedenfalls wird Sachsen zum 5. größten Halbleiterstandort weltweit. Und auch Zulieferer für die Chipindustrie, wie Chemiehersteller, haben Interesse an einer Rückkehr nach Europa. Auch das ist einer der Gründe, warum Minister Dulich sagte,
die objektive Lage ist besser als die gefühlte Stimmung.
Übrigens hat die Wirtschaftsförderung Sachsen im letzten Jahr auch 900 Unternehmen bei ihren Aktivitäten im Ausland unterstützt. Denn etwa ein Drittel der sächsischen Wirtschaftsleistung erwirtschaften wir im Handel mit anderen Ländern, vor allem in der EU. Würde Deutschland die EU verlassen, wie das von einigen Parteien im sächsischen Vorwahlkampf ja immer wieder schon zu hören ist, dann stünde all das vor dem Kollaps. Mehr als 8000 Menschen stehen in Deutschland zurzeit auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Nur knapp 1000 Menschen haben im letzten Jahr, aber nach ihrem Tod, ein oder mehrere Organe gespendet. Mit dieser Zahl gehört Deutschland nach wie vor zu den Schlusslichtern in Europa. Seit dieser Woche gibt es nun einen neuen Versuch, mehr Menschen dazu zu bringen, sich zu Lebzeiten ganz bewusst für eine Organspende nach dem Tod zu entscheiden. Es gibt jetzt ein Organspenderegister online. Dort kann sich jeder als Organspender eintragen, so Sören Schmidt-Bodenstein von der Techniker Krankenkasse.
Das ist, glaube ich, ein sehr zeitgemäßes Medium, um das zu dokumentieren. Und das Gute daran ist, man kann das auch jederzeit widerrufen oder wieder ändern. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt an der Stelle.
5.500 Menschen hatten sich am Montag unmittelbar nach dem Start des Registers als Spender angemeldet. 5.500 mögliche Spender in nur 3 Stunden von 6 bis 9 Uhr früh am Morgen. Durchaus ein erfolgreicher Start. Nun ist sein Organspendeausweis natürlich auch schnell ausgefüllt. Schneller sogar, als seine Daten online in das Register einzugeben. Aber ein Organspendeausweis kann ja auch mal verloren gehen. Oder er wird im Fall der Fälle einfach nicht gefunden. Die Daten des Registers dagegen sind immer abrufbar. Ab Juli sollen die Krankenhäuser darauf zugreifen können. Ein Selbstläufer wird das neue Register aber nicht. Der Erfolg steht und fällt mit der Zahl der Menschen, die sich dort als mögliche Spender registrieren.
Das ist natürlich eine nicht ganz einfache Geschichte, weil man sich in dem Moment ja auch mit seinem eigenen Tod beschäftigen muss. Aber das ist eine Geschichte, die, wenn man das gemacht hat, im Fall der Fälle auch die Angehörigen ganz deutlich entlastet.
Denn die müssen die Entscheidung für oder gegen die Organspende eines Verstorbenen dann nicht mehr treffen. Mit dem Register setzt Deutschland weiter auf die sogenannte Zustimmungslösung. Menschen entscheiden also zu Lebzeiten, dass sie mit einer Organentnahme nach ihrem Tod einverstanden sind. Viele andere Länder haben sich dagegen für die Widerspruchslösung entschieden. Dort ist grundsätzlich jeder ein Organspender, es sei denn, man widerspricht. Aber, so Sören Schmidt-Bodenstein,
wir sprechen uns grundsätzlich dafür aus, dass jeder für sich eine informierte Entscheidung treffen sollte. Die sogenannte Widerspruchsregelung, das wäre die Ultima Ratio, wenn die anderen Maßnahmen, die jetzt mit auf den Weg gebracht werden, und da gehört, wie gesagt, die Online-Registrierung dazu, nicht greifen.
Der Eintrag ins Spenderegister ist freiwillig und kostenlos. Man muss dazu mindestens 16 Jahre alt sein und braucht ein Smartphone und aktuell auch einen Ausweis mit Online-Funktion. In ein paar Monaten, so ist es geplant, wird man sich auch über Apps der Krankenkassen registrieren können. Die Daten des Registers sind nicht öffentlich einsehbar. Nur Krankenhäuser, die Organe entnehmen, können Abfragen starten. In der Schweiz wurde ein ähnliches Register nach nur einigen Jahren wieder eingestampft, weil es anfällig war für Hackerangriffe. Wer so etwas auch bei uns befürchtet, der kann auch künftig noch auf den Organspendeausweis setzen oder auf eine Patientenverfügung, in der man festhält, dass man zur Spende bereit ist. Und jetzt geht's noch kurz ums Geld. Und zwar um die Münzen, die wir im Portemonnaie haben. Da sticht eine nämlich ganz besonders heraus. Das ist die 2-Cent-Münze. Sie ist die einzige der Euro- und Euro-Cent-Münzen, die eine durchgezogene Rille am Rand hat. Da kann man mit dem Fingernagel einmal rings um die Münze herumfahren. 1- und 5-Cent-Münzen dagegen haben einen glatten Rand und die meisten anderen, die haben Einkerbungen. Bei der 10-Cent-Münze zum Beispiel sind 40 kleine Kerben am Rand, bei einem 50-Cent-Stück sogar 50. Auch die 1-Euro-Münze hat eine Riffelung, wie der Fachmann sagt, und auf dem Rand einer deutschen 2-Euro-Münze steht Einigkeit und Recht und Freiheit. Diese Unterschiede haben natürlich ihre Gründe. Die Einkerbungen sollen blinden Menschen oder auch Automaten helfen, die Münzen zu unterscheiden. Die ersten Riffelungen gab es aber schon lange vor den Parkschein- oder Zigarettenautomaten. Denn schon vor Jahrhunderten wurden Münzen an ihren Rändern eingekerbt. Die Gründe damals? Erstens waren sie dadurch viel schwieriger zu fälschen. Und zweitens konnte man sofort erkennen, wenn jemand vom Rand einer Goldmünze zum Beispiel etwas Material abgeschliffen hatte.
Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.